Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ein Studienabschluss, der deutlich macht, ich bin Europäerin, ich bin Europäer aus voller Überzeugung. Das soll der European Degree leisten, eine Idee der Europäischen Kommission. Ist das ein Rohrkrepierer oder kann die Idee mit Leben gefüllt werden? Welche Hochschulen machen europaweit mit? Welchen Boost kann der Abschluss tatsächlich für eine internationale Karriere bedeuten? Diese Fragen klären wir und es geht um das für viele sehr heikle Thema Elternabende in der Schule. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Dass Studierende ein oder zwei Semester an einer Universität im europäischen Ausland verbringen, ist nichts Neues. Auch viele Hochschulen arbeiten seit Jahren ja nun schon grenzüberschreitend zusammen. Sie tauschen sich da aus in der Lehre, aber auch in der Forschung. Im Frühjahr hatte die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten dann eine neue Idee unterbreitet, die den Grundgedanken der Zusammenarbeit noch weiter vorantreibt. Und zwar durch einen gemeinsamen Studienabschluss, den European Degree. Was hat es damit auf sich? Diese Frage geht an Matthias Holland-Letz. Er hat sich in die Materie eingearbeitet. Fangen wir mal damit an. Wie soll dieser europäische Studienabschluss ganz konkret aussehen?
Ja, es geht also nicht darum, eine neue zusätzliche Prüfung zu etablieren für den Bachelor, für den Master oder für die Promotion. Das könnte man ja erstmal vermuten. Sondern die EU-Kommission schlägt vor, dass sich immer mindestens zwei Hochschulen aus mindestens zwei Mitgliedstaaten zusammentun und einen neuen gemeinsamen Studiengang entwickeln. Das können natürlich auch mehr Hochschulen sein. Entscheidend ist, dass es ein gemeinsames Curriculum gibt und einen gemeinsamen Studienabschluss. Und ob das jetzt ein technisches Fach ist oder bei den Sozialwissenschaftlern stattfindet oder bei den Geisteswissenschaftlern, das spielt keine Rolle. Entscheidend ist auch, dass die Studierenden, die einen solchen Abschluss anstreben, dann an die Partneruniversität auch gehen, also eine Hochschulkultur kennenlernen in Lettland, in Irland oder in Polen und natürlich dann auch ihre Fremdsprachenkenntnisse unter Beweis stellen müssen. Zumindest das Englische wird dann gefragt sein.
Und wozu soll dieser zusätzliche Abschluss, der das ja bedeutet, gut sein?
Jede Hochschule hat ja ihre besonderen Merkmale, ihre besonderen Stärken. Und diese Stärken werden jetzt gebündelt. Das ist die Idee. Was genau das heißt, darüber habe ich mit Dr. Stefan Geifes gesprochen. Er ist Direktor der Nationalen Agentur für die Europäische Hochschulzusammenarbeit beim Deutschen Akademischen Austauschdienst in Bonn, dem DAAD.
Ein Studium ist ja nicht in allen Ländern immer genau das Gleiche. Eine Ingenieursausbildung in Deutschland und Frankreich variiert in bestimmten Bereichen. Und es geht darum, diese Mehrwerte zusammenzubündeln. Bei den Ingenieuren, die vielleicht stärkere technische Ausrichtung in Deutschland, verbunden mit dem stärkeren Managementcharakter der Ausbildung in Frankreich. Und das wäre dann der Mehrwert eines gemeinsam vergebenen Studienabschlusses, der im Hinblick auf bestimmte Kriterien in Mehrsprachigkeit, europäische Werte zusätzlich qualitätsgesichert ist.
Europäische Werte heißt, wer ein European Degree erwirbt, macht sichtbar, dass er oder sie sich in besonderem Maße für die europäische Idee engagiert, also für den internationalen Austausch, die Wertschätzung anderer Kulturen, für Toleranz und Freiheit. Und die Europäische Kommission hat außerdem die Vorstellung, dass der European Degree dann überall in der EU bei allen Mitgliedstaaten anerkannt ist. Und die Idee ist, dass dieser Abschluss auch die Karriere vorantreibt, und zwar egal, ob man später in einem Unternehmen arbeitet, im öffentlichen Dienst oder in einer wissenschaftlichen Einrichtung.
Und die Hochschulen, welche Vorteile haben die, wenn sie jetzt Studiengänge anbieten, die zum European Degree führen?
Auch diese Frage habe ich Stefan Geifes vom DAAD gestellt.
European Degree-Studiengänge werden anspruchsvolle Studienprogramme sein, die das Renommee der Hochschule erhöhen. Es kann die Attraktivität für das Gewinnen von Studierenden aus Europa, aber auch über Europa hinaus erhöhen. Europa ist eine hochattraktive Destination für das Studium und das Leben. Und einen Abschluss zu haben, der das auch noch im Namen trägt, als European Degree, kann dabei sehr attraktiv sein.
Okay, aber dafür muss dieser Abschluss ja auch erstmal überall bekannt werden.
Das ist richtig, aber so weit sind wir ja noch lange nicht. Noch ist es ja nur Zukunftsmusik, ein Vorschlag der Europäischen Kommission. Was es allerdings schon gibt, das sind diverse Projekte, um Kriterien für einen solchen gemeinsamen Abschluss zu entwickeln. Und daran sind auch Hochschulen in Deutschland beteiligt, etwa in Hamburg, in Trier, Kaiserslautern, Darmstadt und im Saarland. Und zwar sind das Hochschulen, die bereits Kooperationen mit Unis und Fachhochschulen im europäischen Ausland unterhalten. Und an den Erfahrungen, die in diesen Kooperationen oder gemeinsamen Projekten schon gemacht wurden, da soll jetzt angedockt werden.
Welche Projekte gibt es denn in Deutschland? Also welche Erfahrungen kann man dafür jetzt auswerten und abgreifen?
Eines dieser Projekte heißt Universität der Großregion. Und hier kooperieren 6 Hochschulen mit Sitz in Kaiserslautern, in Trier und im Saarland, außerdem im französischen Lothringen, in Luxemburg und im belgischen Lüttich. Und Ziel dieser Universität der Großregion ist, die grenzüberschreitende Mobilität zu fördern. Und zwar sowohl der Studierenden als auch in der Lehre und in der Forschung. Und die 6 Partnerhochschulen haben bereits 30 gemeinsame grenzüberschreitende Studiengänge geschaffen, also wirklich was Neues etabliert. Diese Studiengänge unterscheiden sich voneinander. Einige Studiengänge schreiben genau vor, welches Semester ich an welcher Partneruniversität verbringen muss.
Okay, das wird jetzt ausgewertet. Was ist Ihr Fazit? Wie wahrscheinlich ist es, dass es den europäischen Hochschulabschluss wirklich einmal geben wird?
Gute Frage. Also die Europäische Union ist ja per se gar nicht zuständig für Bildungsfragen. Das gilt nur in Ausnahmefällen. Bekanntlich ist Bildungspolitik Sache der Mitgliedstaaten. In Deutschland fällt die Zuständigkeit den Bundesländern zu. Und wir dürfen annehmen, dass einige Mitgliedstaaten empfindlich reagieren, wenn Brüssel jetzt auch noch in der Hochschulpolitik reinreden will. Also da ist nach meiner Meinung noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber erste Schritte sind ja getan. Es fließt auch gerade viel Geld in diesen Erfahrungsaustausch, finanziert zum Beispiel über das europäische Förderprogramm Erasmus+. Und auf der Ebene der Hochschulen ist ja zu erkennen, dass ein Interesse besteht an einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, also über den Tellerrand hinaus. Ob diese Zusammenarbeit aber irgendwann mal auf eine europaweite Ebene gehievt werden kann, diese Frage bleibt offen.
Und wir werden das natürlich weiter begleiten hier bei Campus und Karriere. Dankeschön, Matthias Holland-Letz, mit Infos zu den Planungen eines European Degree, eines europäischen Hochschulabschlusses. Und wir bleiben weiter bei der europäischen Idee vom Austausch in Sachen Bildung über Ländergrenzen hinweg. Diesen Austausch gibt's natürlich nicht nur im Hochschulbereich, auch bei der beruflichen Bildung. Heißt, auch Auszubildende, Berufsschülerinnen und Berufsschüler haben die Chance, Erfahrungen in Ländern wie Spanien, Irland oder Lettland zu sammeln, durch ein Praktikum finanziert von der Europäischen Union. Diese Möglichkeit schafft neue Perspektiven und ist auch hier durchaus ein Boost für die Karriere.
Eine Werkshalle im Norden von Essen. Hier macht Elias von der Lippen eine Ausbildung zum Metallbauer. Mit dem Winkelschleifer bearbeitet er fingerdicke Stahlplatten, entfernt den Metallgrat an den Kanten. Der 20-Jährige ist im ersten Ausbildungsjahr und durfte im Juli 3 Wochen lang einen Betrieb in Portugal kennenlernen.
Ich habe mein Praktikum in einer Werft gemacht, in Lissabon. Und direkt am Wasser. Wir haben da Boote repariert und dann auch wieder zu Wasser gelassen. Da mussten Ersatzteile gebaut werden. In dem Boot selber drin sind auch viele Metallstücke. Und dementsprechend kamen dann wir zu Einsatz und haben dann mit unseren Bauteilen, die wir dann angefertigt haben, dann Reparaturen vollbracht.
Elias von der Lippen berichtet.
Ich wurde einem Meister zugeteilt und ich bin dann mit einem Meister dann rumgelaufen, habe dann mit ihm die Arbeiten vollbracht, die ganzen Planungen und so.
Sich zu verständigen war nicht immer einfach, sagt der Auszubildende.
Viele konnten tatsächlich auch sehr, sehr gut Englisch, die anderen nicht so gut, aber es ist auch nicht schlimm, man hat es trotzdem irgendwie hinbekommen. Ja, viel auf Englisch hat man sich verständigt.
Er berichtet zudem, die Arbeitsatmosphäre unterscheide sich deutlich von dem, was er aus Deutschland kenne.
Was mir dann sofort aufgefallen ist halt, wie entspannt die Leute da alle am Arbeiten sind. Also da herrscht gar kein Zeitdruck, die arbeiten so viel, wie sie halt schaffen. Und das, was halt nicht geschafft wurde, verschiebt man dann halt nach hinten.
Der junge Mann ist dankbar für die Zeit, die er in Portugal verbringen konnte. Für die neuen Erfahrungen, den Einblick in andere Strukturen. Bei Erasmus+ übernimmt die Europäische Union die Kosten für die An- und Abreise und zahlt die Unterkunft. Die Ausbildungsvergütung läuft während des Praktikums weiter, bezahlt vom Ausbildungsbetrieb in Deutschland. Für das Jahr 2024 stellt die Europäische Union allein für Deutschland 91,4 Millionen Euro bereit, um Auslandsaufenthalte in der Berufsbildung zu finanzieren. Das sind fast 30% mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl der genehmigten Anträge für Azubis und Berufsschüler lag 2023 bundesweit bei 25.259, ein Plus von 35% gegenüber 2018. In den meisten Fällen seien es die Berufsschulen, die die Anträge stellen, erklärt Laura Bross, die bei der Nationalen Agentur für Bildung in Europa in Bonn für das Erasmus-Programm zuständig ist.
Wir haben auch Anträge von Betrieben, aber halt auch von in der Berufsbildung eben tätigen Einrichtungen, wie zum Beispiel Kammern oder Vereinen, die da eben in der Berufsbildung Angebote machen.
Besonders häufig vertreten sind Azubis in kaufmännischen Berufen, etwa die künftige Industriekauffrau oder der angehende Kaufmann im Groß- und Einzelhandel. Laura Bross betont jedoch:
Wir haben wahrscheinlich kaum einen Ausbildungsgang, der nicht auftaucht. Also Friseure, Friseurinnen, der landwirtschaftliche Bereich ist vertreten. Also Handwerk insgesamt ist auf jeden Fall mit dabei. Aber halt auch ein großer Teil der vollzeitschulischen Ausbildungsgänge ist natürlich dabei, weil wir fördern halt nicht nur die duale Ausbildung, sondern eben alles, was zur beruflichen Ausbildung gehört.
Vor allem kleine Unternehmen tun sich schwer, bei Erasmus Plus mitzumachen, weil der Auszubildende im Betrieb gebraucht wird. Andere scheuen den bürokratischen Aufwand, der mit dem Antrag verbunden ist. Weit aufgeschlossener sind größere Firmen, die Kunden- oder Partnerunternehmen im Ausland haben, weil sie Mitarbeiter brauchen, die mindestens eine Fremdsprache beherrschen und mit anderen Kulturen vertraut sind. Daniel Smehler ist Geschäftsführer der Smehler Stahl- und Metallbau GmbH in Essen, der Ausbildungsbetrieb von Elias von der Lippen. Daniel Smehler sieht einen weiteren Grund für Unternehmen, Erasmus Plus zu unterstützen. Das Unternehmen gewinnt Pluspunkte im Wettbewerb um motivierte Nachwuchskräfte.
Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Bewerber, der sich vielleicht für den Beruf interessiert, dort die Ausbildung machen möchte, wo er vielleicht auch die Möglichkeit hat, so ein dreiwöchiges oder vierwöchiges Praktikum im Ausland zu absolvieren und diese Erfahrung auch mitnehmen zu können.
Als Lehrling ins Ausland mit Erasmus Plus, auch ein Wettbewerbsvorteil übrigens für Unternehmen, die das anbieten. Matthias Holland-Letz berichtete. Großbritannien ist eine beliebte Destination für junge Deutsche. Die Vorteile liegen auf der Hand. Englischsprachig, recht nah, und wer studieren möchte, freut sich vielleicht auf altehrwürdige Universitäten mit exzellentem Ruf. Lange Zeit sind Jahr für Jahr Tausende aus Deutschland und anderen Ländern Europas für ein Auslandssemester oder ein Praktikum nach Großbritannien gegangen. Der Brexit hat das dann beendet. Und es bleibt offensichtlich dabei, Erasmus keine Wiederauferstehung. Die Zeitung Politico jedenfalls berichtet, auch die neue Starmer-Regierung hat kein Interesse, das beendete Programm mit der Europäischen Union wieder aufleben zu lassen. Wir hören nach bei Franziska Hoppe, sie ist unsere Großbritannien-Korrespondentin. Gerade war Keir Starmer in Deutschland ja zu Gast bei Kanzler Olaf Scholz und beide haben ein umfassendes Abkommen zu allen Bereichen der Zusammenarbeit vereinbart. Gilt das für Labour, nicht für das Erasmus-Programm oder einen anders gearteten Austausch zwischen jungen Leuten?
Nein, Keir Starmer hat ausgeschlossen, dass es nochmal eine Neuauflage von Erasmus oder vom Youth Mobility Scheme geben wird. Er hat aber nicht verneint, später als er mit Reportern geschlossen hat, dass es nicht doch noch irgendein Austauschformat geben könnte. Also er eiert offensichtlich rum bei dem Thema. Und der Grund dafür, und da muss ich ein bisschen ausholen, ist, dass viele Britinnen und Briten das Gefühl haben, dass zu viele Menschen in dieses Land kommen. Und in der Diskussion darüber werden ständig zwei Dinge vertauscht, nämlich die Immigration, also die Menschen, die kommen, um zu bleiben, und die Netmigration, die Zahl aller, die kommen, also auch Studierende oder temporäre Arbeiter, die aber wieder gehen. Und diese Netmigration ist hoch, was rechte Parteien, rechte Medien nutzen, um Angst zu schüren. Und Starmers Zaghaftigkeit dürfte mit dieser Angst vor steigender Netmigration zusammenhängen und mit der Kritik, wegen dem kommen jetzt wieder mehr Menschen ins Land, was dann den Konservativen der Opposition wieder in die Hände spielen würde, die immer gewarnt haben, wegen Keir Starmer kommt die Freizügigkeit zurück und dann wird die Migration so viel schlimmer im Land.
Wie reagieren denn die britische Wissenschaftscommunity und auch die Jugendverbände auf dieses offensichtliche Rumeiern der Regierung?
Die Jugendverbände sind total frustriert. Die sagen natürlich Jugendlichen auf beiden Seiten, mal abgesehen von der Erfahrung an sich, wird ja auch die Chance genommen, Kontakte für die Zukunft, für Jobs zu knüpfen, was für die Karriere so wichtig wäre. Und für die Unis rein akademisch ist es auch ein Verlust. Klar, Wissenschaft und Forschung profitieren von Austausch. Und dazu kommt aber rein praktisch, dass der Brexit zu enorm hohen Visakosten für ausländische Wissenschaftler geführt hat. Und auch das belastet die Unis und viele wünschen sich da einfachere Regeln.
Ex-Premier Boris Johnson hatte das Programm ja schlecht gemacht und damals sehr vehement immer wieder behauptet, es sei zu teuer. Jetzt wird aber eher deutlich, und Sie sagen es ja gerade, dass diese teuren Universitäten in Großbritannien durchaus auch auf die Studiengebühren von ausländischen Studierenden angewiesen wären. Es kommen aber deutlich weniger. Wie steht es denn jetzt um die Finanzierung des britischen Hochschulsystems gerade?
Vielen Unis geht es wirklich schlecht. Die Tories haben ja, als sie 2010 an die Macht kamen, im Bildungssektor massiv gekürzt. Das wurde dann auf die Studierenden umgewälzt. Die Studiengebühren wurden extrem angehoben. Und die Unis haben sich dann vor allem auf diese internationalen Studierenden konzentriert, die noch mal deutlich mehr zahlen müssen. Wir reden hier von bis zu 35.000 Euro pro Schuljahr. Und damit haben sich die Unis verzettelt. Denn seit Brexit, seit Corona, seit dieser migrationsfeindlichen Rhetorik der Tories bleiben die weg. Wir haben ungefähr eine Hälfte weniger EU-Studierende hier an den Unis. Und aktuell haben 60 Unis angemeldet, dass sie deshalb Sparmaßnahmen treffen müssen, teilweise ganze Fächer streichen, Mitarbeiter entlassen. Was übrigens auch die Uni betrifft, an der ich mal studiert habe, die University of Kent. Da fällt jetzt der Studiengang Anthropologie, Kunstgeschichte, Philosophie und Journalismus komplett weg. Und viele Unis fordern jetzt deshalb, dass die Studiengebühren noch weiter erhöht werden sollen. Da hält sich Labour bedeckt, weil das natürlich bei den jungen Wählerinnen und Wählern wieder nicht gut ankäme.
Ja, Stichwort wahrscheinlich Bildung. Gerechtigkeit. Ich würde ganz gerne noch mal auf den Austausch kommen. Als Alternative gibt es seit 2021 das Turing-Scheme, aber dabei können nur britische Studierende ins Ausland gehen, nicht ausländische Studierende auf die Insel kommen. Wie wird das Programm denn von den Studierenden in Großbritannien angenommen?
Nicht mit schrecklich viel Begeisterung. Übrigens gilt es auch eben nur noch für Studierende, nicht mehr für junge Arbeitende. Da war ja vorher auch ein Austausch bei Erasmus. Es gibt viel Kritik, dass die Bürokratie zu komplex ist, dass die Finanzierung zu niedrig ist. Im akademischen letzten Jahr haben 40.000 Studierende, Lernende teilgenommen. Ich habe jetzt die Zahlen aus der letzten Erasmus-Kohorte nicht. Aber es ist eben auch irgendwie Äpfel mit Birnen vergleichen.
Also vorerst kein Neustart für das Erasmus-Austauschprogramm und insgesamt für den Austausch mit Großbritannien. Franziska Hoppen, unsere London-Korrespondentin. Vielen Dank. So, das neue Schuljahr hat ja nun schon für einige Bundesländer begonnen und damit dürfte in vielen Familien die Einladung zum ersten Elternabend ins Haus geflattert sein. Es geht ums gegenseitige Kennenlernen der Erziehungsberechtigten und der Lehrkraft und es werden die ersten Grundlagen gelegt, damit die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten künftig gut funktioniert. Das ist nur leider nicht immer der Fall. Davon kann Claudia Koch vom Bundeselternrat sicherlich berichten. Ich grüße Sie.
Hallo, schönen guten Tag.
Was ist Ihre Erfahrung? Wann läuft es gut in der Kooperation zwischen Eltern und Schule? Was braucht es dafür?
Ja, das geht immer von beiden Seiten aus, ne? Also eine Schule, die auf Kooperation abgestellt ist und die Eltern wirklich mit einbeziehen will, die kann von Eltern sehr profitieren. Denn Eltern bringen viel Erfahrungsschatz mit, sie kennen ihre Kinder, sie haben auch gewisse Ansprüche und Anforderungen an die Schule. Und wenn man das von vornherein klar kommuniziert und sagt, was erwarte ich, was kann ich mitbringen, wie kann ich mich einbringen und die Schule das auch mit annimmt und sagt, okay, wir haben Erwartungen an die Eltern beziehungsweise haben auch Pläne, wir haben irgendwas vor. Und wenn man da gut miteinander kommuniziert und gut miteinander umgeht, dann kann das sehr gewinnbringend für beide Seiten sein.
Ich könnte mir vorstellen, Notengebung ist sicherlich ein Reizthema, aber auch Hausaufgaben. Was müssen Eltern eigentlich leisten zu Hause? Was sind denn aus Ihrer Sicht so klassische Problemfelder bei der Kommunikation zwischen beiden Seiten?
Naja, auf der einen Seite darf die Schule nicht dicht machen und erzählen, also das ist jetzt unseres und ihr macht mal schön euers und wir trennen das hier voneinander ab. Bei uns darf keiner mit reinreden, das ist keine gute Kommunikation. Und ebenso können aber Eltern auch nicht erwarten, dass die Schule ein Serviceunternehmen ist. Also ich gebe das Kind vorne ab und kriege das schlau hinterher wieder raus, das funktioniert eben auch nicht. Und da muss man schon gucken, alle arbeiten mit dem Kind zusammen, das Kind übrigens selbst auch. Ne? Also wir haben ein Drei-Säulen-System. Die Schülerinnen und Schüler sind ja nicht unmündig, die dürfen sich da genauso mit einbringen.
Was raten Sie den Eltern, jetzt mal unabhängig vom ersten Elternabend, die mit einer Lehrkraft oder vielleicht sogar schon auch der gesamten Schulleitung so sehr in den Kampf geraten sind und sich mit ihrer Perspektive und ihren Bedürfnissen nicht gesehen fühlen?
Ach, das ist schwierig, weil was rät man jemanden, der mit jemandem in Streit geraten ist, wie er da wieder rauskommt? Das ist so eine individuelle Geschichte. Meistens ist es so, dass wir schon versuchen zu vermitteln, also auch auf Elternvertretungsebene. Und da gibt es schon einige Möglichkeiten, da zu vermitteln und auch mediativ einzugreifen. Und dann sich vielleicht auch mal wieder die Positionen gegenseitig zu erklären, dritte Personen dazu zu holen und so weiter. Es gibt Vertrauenspersonen in Schulen. Da hat man schon viele Möglichkeiten, um gegenseitig wieder ein bisschen auf die Gesprächsebene zu kommen.
Ich habe jetzt den Elternabend genannt. Wie können denn die Väter und Mütter erreicht werden und mit eingebunden werden ins schulische Lernen ihrer Kinder,
die nicht erscheinen bei diesem Elternabend und vielleicht nicht nur beim ersten nicht, sondern auch künftig nicht, also die diesen Abenden fernbleiben. Was ist Ihre Haltung dazu?
Ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Wir haben das ganz häufig, dass gerade die Kinder, die in der Schule große Unterstützung bräuchten, durch ihr Elternhaus eben nicht so unterstützt werden, dass die Eltern in der Schule vorstellig werden. Und die meisten Schulen regeln das dann, dass sie dann diese Eltern einzeln einladen. Sie wollen sie auch kennenlernen, sie wollen auch mit denen arbeiten. Und hin und wieder kann man dann tatsächlich einen Erfolg erreichen, dass sie dann sagen, ja, sie haben da vielleicht irgendwelche Ängste, in der Schule aufzutauchen, vielleicht, weil sie sich ihnen nicht gewachsen fühlen, vielleicht ist das Interesse nicht da, vielleicht haben sie auch schlicht keine Zeit oder messen dem nicht die Priorität bei. Und solche Eltern kann man dann durch gezielte Einzelgespräche manchmal erreichen, manchmal ist aber auch Hoffnung und Malz verloren, das muss man auch sagen. Da muss man zusehen, wie man diesen Kindern trotzdem Unterstützung gewähren kann. Denn wenn das Elternhaus in der Schule überhaupt nicht erreichbar ist, dann sind die Kinder häufig diejenigen, die dann die Leidtragenden sind. Und da muss dann die Schule auf andere Unterstützungssysteme zurückgreifen.
Vielen Dank, Claudia Koch vom Bundeselternrat, über gelingende Kommunikation zwischen Eltern und Schule und die Hindernisse. Und wir wollen bei Campus und Karriere am Samstag ab 14.05 Uhr nochmal weiter diskutieren und das gern mit Hörerinnen und Hörern. Haben Sie selbst eine ungute Kommunikation erlebt mit der Schule Ihrer Kinder? Woran lag das? Wie haben Sie das gelöst? Oder sind Sie vielleicht Lehrkraft und haben es mit renitenten Eltern zu tun, die Sie ständig mit Mails und Anrufen bombardieren und Sie wünschen sich eine bessere Kooperation und Wertschätzung? Dann schreiben Sie jetzt gerne eine Mail an campus@deutschlandfunk.de mit Ihren Erfahrungen. Gerne auch mit Telefonnummer, sodass wir Sie am Samstag in die Sendung nehmen können. Dann diskutieren wir Eltern und Schule, Kooperation oder Konfrontation. Und ich sage gerne nochmal die Adresse campus@deutschlandfunk.de. Da erwarten wir Ihre Mails. Ich bin Stefanie Gebert. Schönen Tag Ihnen. Tschüss.